ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Luxmax an.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Windkraftschwindler. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Hallo?
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 Hallo, ist da jemand? Hallo?
Hallo?
Hallo? Sind wir hier richtig? Im ARD Sounds?
Sind wir alleine?
Hallo? Oder seid ihr auch da? Ach, hallo, da seid ihr ja.
Ihr seid ja auch schon da.
Wie schön. Ja, herzlich willkommen. Setzt euch doch erstmal, nehmt euch vielleicht einen kleinen Tee hier bei Too Many Tabs, dem Podcast, in dem meine geschätzte Kollegin und beste Freundin Caroline Worps und ich hier uns jede Woche ja so schön treffen, um uns hier gegenseitig unsere Tabs zu zeigen. Ihr wisst, was wir machen. Da muss ich mir nicht auch jede Woche sagen. Müssen wir das jede Woche eigentlich sagen?
Es gibt ja Leute, die kommen hier mal neu vorbeigeschneit. Die müssen wir abholen.
Die haben wir jetzt bereits abgeholt. Die haben wir an unseren kleinen schönen Patschehändchen genommen und hier reingezogen.
Engelchen, Engelchen, flieg!
Also, ihr merkt schon, Caro und ich haben heute irgendwie eine Unhinged-Stimmung. Ich weiß auch nicht heute genau, was heute im Tee war. Aber ich muss sagen, ich bin schon total beseelt von all den vielen schönen LehrerInnen-Beleidigungen, die uns erreicht haben.
Oh ja.
Von euch aus der Community. Wir haben letzte Woche dazu aufgerufen, dass ihr uns doch bitte gerne mal schicken sollt, wie ihr in eurem Leben schon von irgendwelchen LehrerInnen beleidigt worden seid. Und da sind schon einige Sachen gekommen und wir dachten, bevor wir das jetzt uns aufheben und aufsparen für die nächste HörerInnen-Folge, werden wir jetzt mal immer mal so ein paar einstreuen.
Ja, die werden hier kontinuierlich rausgehauen.
Weil das sind eigentlich jetzt schon sehr schöne dabei, Caro. Kannst du mir berichten von irgendeiner Beleidigung, die du mitgebracht hast?
Ich habe hier direkt mal eine auf Spotify gesehen von Krambambuline.
Mhm.
Und zwar, Herr Meier hatte für fast alle SchülerInnen einen Spitznamen oder Spruch parat. Ein Schüler mit dem Namen Hering wurde mit Fisch, schwimm dich frei, angesprochen zum Beispiel. Was mich aber hier besonders erschüttert hat, ist, dass er den Namen gerufen hat, zum Beispiel Miguel. Dein Skalp baumelt gleich an meinem Wigwam.
Okay.
Das ist schon krass.
Das finde ich
das ist
schon auch
eine Morddrohung.
Krass. Ja. Und hier hat eine Userin namens Gam mir geschrieben. Und zwar gab es da auch einen Lehrer, der bekannt war fürs Sprücheklopfen, so aller Frauen und Autotüren muss man knallen und so eine Scheiße, schreibt sie. Und dann wurde ein Klassenkamerad beim Quatschen im Unterricht erwischt und der Lehrer hat nur das Wort Blasen gehört und sagte dann zu ihm, Lukas, wenn du blasen könntest, wärst du längst nicht mehr hier. Okay. Muss man wollen, glaube ich. Das sind die Pädagogen.
Ja, ich habe noch eine Nachricht bekommen von Jonas, die mich hat aufschrecken lassen. Moin, Beispiel für eine Lehrerbeleidigung aus meiner Schulzeit. Ausgehend von einem Mathelehrer, welcher auch gleichzeitig Obenstufenkoordination übernehmen durfte. Einen schönen Menschen entstellt nichts, aber bei dir ist das egal. Oder,
Okay. Wenn
jemand im Chemieunterricht gefragt hat, ob ein Stoff giftig ist, probier es doch mal. Einmal kann man alles trinken. Keine Beleidigung an sich, aber die...
Aber eine Morddrohung.
Kann man so sagen. Ja, Grüße an Jonas.
LehrerInnen sind unhinged in Deutschland. Hier hat noch einer gesagt, hier gleich boxt der Papst im Kettenhemd, wenn man nicht aufpasst.
Mhm.
Naja, gut.
Na gut.
Ist so ein kultiger Spruch.
Das ist so ein bisschen...
Halt.
Ja, so ein bisschen ulkig.
Ja, genau. Also so viel zu den LehrerInnen-Beleidigungen. Caro, ich muss dich jetzt heute noch mal so ein bisschen ja journalistisch befragen.
Mhm.
Du hast ja was Kleines anzukündigen.
Ja.
Exklusiv habe ich hier die echte Caro Worps vor mir sitzen. Du bist ja ein bisschen schüchtern, was das Thema angeht. Aber ich wollte jetzt trotzdem mal das dir aus der Nase ziehen, so Markus Lanz-artig.
Okay.
Was hast du denn da jetzt so vor? Ich habe gemerkt, du hast ganz viel gearbeitet in letzter Zeit. Woran denn?
Ja, wir arbeiten seit ein paar Wochen, eigentlich Monaten schon, an einem Projekt im Rahmen des ZDF-Magazin Royal. Aber es ist ein bisschen was anderes als das ZDF-Magazin Royal. Und das wird laufen jetzt am Freitag, am 10.
Diesen
April.
Diesen Freitag wird das laufen, am 10. April?
Um 23 Uhr im ZDF.
Im ZDF?
Und da würde ich mich total freuen, wenn ihr da einschaltet.
Um 23 Uhr?
Ja.
Was hast du da gemacht? Darfst du das verraten? Oder was ist da los?
Ist eine Überraschung.
Es ist eine Überraschung.
Es
also man
Überraschung.
Muss einschalten... Um 23 Uhr im ZDF, diesen Freitag.
Ihr könnt es natürlich auch schon vorher online sehen.
Um 20 Uhr in der Mediathek wahrscheinlich.
Mediathek sagt man nicht mehr.
Ach so.
Das ist genauso
Ach so,
wie ARD Audiothek.
Ist auch dead.
Es läuft auf ZDF.
Es läuft auf ZDF
um
im Internet.
Uhr.
Und dann im ZDF um 23 Uhr.
Im Fernsehen.
Und man darf noch nicht sagen, es ist ein Geheimnis.
Es ist ein Geheimnis. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr das euch anschaut.
Weil machen wir das doch alle mal gemeinsam.
Da ist ganz viel Liebe und Arbeit reingeflossen mit vielen tollen Leuten, die damit auf diesem Projekt saßen.
Ja, Caro, du bist die hardest working woman in Showbusiness.
Oh yes!
Und ich habe natürlich mitbekommen, wie hart du daran gearbeitet hast. Und ich freue mich schon sehr darauf, das zu sehen. Ich habe auch noch kaum etwas gesehen. Aber es wird es wohl jetzt geben um 20 Uhr im ZDF und um 23 Uhr auf ZDF. Das schaltet natürlich die gesamte Too Many Taps Community ein.
Am 10. April.
Einfach, weil man dich auch unterstützen will als Künstlerin.
Das wäre lieb.
Da bin ich dabei.
Schön.
Ich habe übrigens auf dem Weg hierher ins Studio dein Gesicht schon ungefähr 25 Mal auf irgendwelchen Plakaten auch gesehen. Apropos hier hardest working woman in Showbusiness, wegen unserer CO-Pop-Geschichte.
Du hängst ja wohl daneben, ne, mit deinem Gesicht.
Ja, aber ich gucke mich nicht an, weil ich kann das nicht gut. Also wenn dann da... Es ist gerade wirklich in Köln, sind mehrere Plakate für unsere Too Many Taps Veranstaltung und da ist mega groß unser Fressbrett drauf. Das ist wirklich fast unangenehm, wenn man andere Leute...
Ich hatte
nicht
so mitgerechnet, wie viele Plakate.
Ich auch nicht. Und auch man kennt ja auch Privatleute in Köln und ich denke mir jetzt, die müssen jetzt hier rumlaufen und die ganze Zeit in jeder irgendwie 10. Ampel hier mir ins mein schönes Antlitz gucken.
Aber das ist ja auch nochmal ein kleiner Reminder, dass ihr natürlich auch bei der CO-Pop gerne vorbeikommen könnt.
Am 18. April 2026. Diesen April, das ist ja jetzt schon bald.
Ja.
Da machen wir Podcast live.
In 2 Wochen.
Wo eigentlich? In welcher Location
sind wir da?
Ich glaube,
in der Live-Music Hall.
Sind wir da in der Limuha?
In der Limuha, glaube ich.
In der Limuha?
In der Limuha. Und da kauft man ja quasi Festival-Tickets. Also da habt ihr ja die Chance, wenn ihr euch dann für den Freitag eins kauft oder halt für das ganze Wochenende, noch viele andere Acts und Artists, andere Podcasts und Performances zu sehen. Nur so als kleiner Tipp. Wir hier als KölnerInnen kennen dieses Festival natürlich schon seit Jahren und freuen uns total, dass wir jetzt dieses Jahr Teil davon sind.
Ich bin da auch schon mal irgendwo nicht reingekommen. Also man muss, wenn man sich wirklich für eine spezifische Veranstaltung interessiert, da frühzeitig da sein.
Ja, das stimmt.
Das kann manchmal ein bisschen tricky sein.
Ja.
Bei Rosencafé der letztes Jahr bin ich nicht reingekommen. Naja.
Ja.
Also am Freitag im ZDF, 23 Uhr und auf ZDF um 20 Uhr sieht man Caroline Worps. In was auch immer sie da vorbereitet hat.
Vielleicht
also ich
auch noch
bin
ein paar
gespannt.
Andere Leute.
Andere auch?
Ja, über die ihr euch vielleicht auch freuen werdet, wenn ihr die da seht.
Ach, so und jetzt hüpfen wir aber mal rein in unsere Rabbit Holes. Hallo!
Seid ihr noch da?
Seid ihr noch da?
Geh
hier
mal.
In dem Rabbit Hole drin?
Geh mal rein!
Ich hüpfe hinein.
Wir kommen alle hinterher.
Nach. Hui! Mann, was wir hier schon wieder für eine Performance abliefern. Also, wir gehen rein. Caro, liebst du toxische Vibes?
Ja!
Liebst du strunzdoofe Männer?
Ja!
Kannst du dich begeistern für die Insel-Community?
Ja!
Dann habe ich heute genau einen Tap nach deinem Geschmack. Denn ich möchte dich heute entführen in die wunderbare Welt der Looksmaxer.
Ja! Take me to the Manosphere!
Ja! Hattest du die auch schon mal auf deiner Timeline oder irgendwie Berührung mit dieser irrwitzigen und abenteuerlichen Ecke des Internets?
Hatte ich schon. Durchaus. Habe ich schon mal gesehen, wie die da an sich rumklopfen und so weiter. Aber ich freue mich, wenn ich da jetzt tiefer reingezogen werde.
Ja, also ich habe Looksmaxer tatsächlich auch schon ein bisschen länger auf dem Radar. Aber ich bin jetzt erst so richtig ins Rabbit Hole hineingestürzt, weil ich das Gefühl habe, dass Looksmaxing sich immer weiter hochmausert von so einem komischen Weirdo-Teil des Internets zu einer Bewegung, die immer mehr im Mainstream wahrgenommen wird. Es tauchen immer häufiger Looksmaxer auf meiner Timeline auf, auch weil sie immer häufiger in klassischen Medien in Deutschland besprochen werden und sogar in Podcasts eingeladen werden. Zum Beispiel neulich in dem Podcast von Kim is in a Mood, Schatz, wir müssen reden, da war Detlef die Soest zu Gast. Das ist jetzt noch nicht der Looksmaxer, aber Detlef die Soest wurde unfreiwillig Opfer von einem Looksmaxer, den Kim auch eingeladen hatte, ohne Detlef die Soest davon vorher Bescheid zu sagen.
Das habe ich gesehen, das war krass.
Und wir können da gerne mal reinhören. Hier bekommt man jetzt auch schon einen Vorgeschmack davon, was ein Looksmaxer überhaupt macht.
Und sag doch mal, wie scheiße ich aussehe.
Ja, können wir machen eigentlich. Schau mal, so neutral es geht in meine Richtung. Wenn wir jetzt die Proportionen anschauen, die ersten Sachen, die auffallen, sind einmal dein maskuliner Kieferverlauf. Ja, du hast einen sehr maskulinen Kiefer, dimorphen Kiefer nennt man das.
Ist das gut oder schlecht?
Es ist gut. Du signalisierst maskuline Grundstrukturen, die generell für das andere Geschlecht als attraktiver wahrgenommen werden.
Hast du gehört, Kim?
Ja.
Genau. Aber es kommen auch ein paar Sachen, die dich ein bisschen runterziehen würden. Ne? Vor allem die Interpupillardistanz bei dir. Das ist eine Sache.
Was?
Interpupillardistanz, das ist die Distanz zwischen deinen Pupillen, also dein Augenabstand am Ende.
Also die sind zu weit auseinander?
Minimal, ja.
Okay.
Klar. Die Person, die da gerade gelacht hat, war übrigens Kim, Die Host, nicht wir.
Das war jetzt der Luxmaxer Bramal mit 45.000 FollowerInnen auf TikTok, wie er das Gesicht von Detlef die Soest bewertet. Also die Zunft der Luxmaxer ist eigentlich schnell erklärt. Es sind junge Männer. Es sind junge Männer im Internet, die sagen, dass sie wissenschaftlich fundiertes Wissen im Bereich der Gesichtsästhetik haben, aber tatsächlich einfach mit einer neu erfundenen Fantasiesprache um die Ecke kommen und an irgendwelchen erfundenen Fantasiemaßstäben jetzt die Gesichter und Körper von anderen Menschen bewerten und dabei möglichst brutale Begriffe nutzen. Und das Ganze ist ein Trend, den es schon seit einigen Jahren in den USA gibt und sich immer mehr in Deutschland ausbreitet. Dieser Bramal ist dafür ein Beispiel. Er ist 19 Jahre alt und lädt dann da so Videos hoch, wo er eben sagt, ja, also hier ist das Gesicht von Papa Platte ist hässlich, weil, ... Er war jetzt da in diesem Podcast zu Gast und nachdem er Detlef die Soest bewertet hat, hat er sich auch um Kim is in a Mood gekümmert.
Kim, das ist eine wirklich, wirklich gute Gesichtsharmonie. Ja, wenn man die Knochen nimmt, die Proportion. Und Gesichtsharmonie ist aber nicht unbedingt Gesichtsattraktivität, ne? Weil am Ende andere Faktoren reinspielen.
Okay.
Und du wärst tatsächlich auch sehr attraktiv, wenn du nicht so fett wärst.
Denn was?
Genau, wenn sie nicht so fett wäre. Das ist eine Sache, erhöhter Körperfettanteil bringt deine Gesamtattraktivität ein bisschen runter.
Aber ich bin doch nicht fett, ich bin wenn dick. Also ich bin auch nicht dick, ich bin curvy.
Genau, also die ganzen Copewords kennt man schon, ne? Dieses Body Positivity, Curvy und so. Aber es ist halt am Ende andere Begriffe für Fett.
Boah, dieser toxische Incel-Mann, der jetzt einer Frau erzählt, dass wenn sie von Body Positivity redet, dann ist es eine Ausrede für Fett. Detlef die Soest sitzt auch noch mit offenem Mund daneben. Es ist einfach ein kompletter Horrortrend. Ja. Wo sind wir gelandet? Also Thema, irgendwie man optimiert sein Gesicht und Schönheits-OPs und so weiter und so fort. Es ist ja schon länger da, dass man jetzt einfach knallhart und teilweise auch ungefragt an Leuten ins Gesicht sagt, was an denen hässlich ist und was sie besser machen können, das macht einen wirklich so wütend.
Oh mein Gott, oder? Also sie hat ihn ja jetzt eingeladen, auch um genau diese Situation herzustellen. Aber trotzdem, ich finde das, was ist denn da los? Da kommt so ein dahergelaufener Hampel.
Mit 19. Weißt du, was Detlef die Soest schon in seinem Leben geleistet
wirklich?
Hat? Der war schon pam, pam, pam.
Der war bei Popstars.
Da war der noch, wie heißt es nochmal, Abrahams?
Waschkessel.
So nämlich.
Ja.
So.
Und das Absurde ist ja auch, dass sie so tun, als hätte das was mit Wissenschaft zu tun, wenn man Menschen ins Gesicht sagt, dass sie hässlich und fett sind.
Ja.
What the hell?
Also deine Gesichtsharmonie ist schon ganz gut. Die Interpopulardistanz könnte noch ein bisschen... Was nimmt er sich eigentlich raus?
Ja, wirklich. Also what the hell? Und jetzt bin ich aufgrund dieses Videos natürlich noch ein bisschen tiefer in die Materie abgestiegen, weil ich wissen wollte, wie diese Luxmaxer-Community funktioniert. Und es ist wirklich so eine gruselige, düstere und skurrile Welt. Es gibt einige, die wirklich erfolgreich sind damit. Gerade in den USA gibt es sehr viele davon. Zum Beispiel Karim Shami mit 1,9 Millionen TikTok-FollowerInnen. Und auch eine sehr prominente Figur, Cal Vicula, 21 Jahre alt und hat 840.000 FollowerInnen. Cal Vicula hat schon mit 14 Jahren während der Corona-Pandemie angefangen, Steroide zu nehmen.
Achso.
Ja, das auch, Steroide zu nehmen. Und auch Crystal Meth genommen, um abzunehmen.
Mhm.
Weil das Hungergefühl senkt, wenn man Crystal Meth nimmt. Ja, und damit wir nochmal einen Eindruck von diesem Typen bekommen, so hört er sich an.
Oppressed scales, Porsche GT3 RS, got the wing out. I'm gonna go drive it around Brickell and rev it really loud to steal your bitch.
Okay.
Alles gesagt. Also er fährt rum, um hier meine Bitch zu klauen. Ja, hör mal. Also er fährt in einem dicken Auto rum. Also man kann ja schon in etwa ablesen, was jetzt das Mindset von diesen Leuten ist. Ne? Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, nach welchen Kriterien die jetzt diese Gesichter genau bewerten und bin dabei auf eine völlig neue Sprache gestoßen. Es gibt eine Bewertungsskala, durch die man dann in unterschiedliche Kategorien eingeteilt wird, von 1 bis 7. 1 ist das Schlechteste, 7 ist das Beste.
Mhm.
Also 1 ist dann zum Beispiel Subhuman, übersetzt Untermensch. Man ist dann ein Untermensch, wenn man eine 1 ist. Die zweite Stufe, da wäre man ein Normie oder eine Becky, wenn man eine Frau ist. Platz 3 wäre Chatlight oder Stacy Light. 4 ist Chat oder Stacy. 5 Giga Chat oder Giga Stacy. 6 ist Adam Light oder Eve Light. Und Platz 7 ist True Adam oder True Eve. Also scheinbar ist es erstrebenswert, auszusehen wie Adam und Eva.
Mhm. Also dieses Prinzip, dass Männer Frauen bewerten von 1 bis 10, ist ja auch gelernt. Das ist ja auch
auf jedem Pausenhof.
Ja, auf jedem Pausenhof und auch auf jedem Instagram-Post der Welt in den Kommentaren schreibt jemand maximal eine 7 für mich. Okay, danke für deine Einschätzung. Also das ist ja was, was wir schon kennen. Aber das wird jetzt hier angewandt auf sowohl weiblich als auch männlich gelesene Leute und dann auch versehen mit so kleinen Benennungen. Dann
ja, weil es so getan wird, als wäre das wissenschaftlich fundiert. Mhm. Also sie denken sich dann Wörter aus. Genau. Und das ist ganz wichtig, dass die Interpupillardistanz richtig sitzt. Also der Abstand zwischen den Pupillen. Das ist eines der Bewertungskriterien. Dann braucht man als Mann auf jeden Fall Hunter-Eyes. Ne? Das soll Frauen besonders attraktiv finden. Also das Gegenstück zu den Prey-Eyes.
Der Mann hat Hunter-Eyes und die Frau hat Prey-Eyes?
Nee. Also der Mann hat Hunter-Eyes. Mhm. Nicht alle Männer haben Hunter-Eyes,
okay.
Sondern man kann als Mann auch Prey-Eyes haben, das ist aber negativ.
Ja, weil
und wenn
Opfer.
Man Hunter-Eyes ja. hat, dann ist das wohl attraktiv.
Ja, klar.
Man sollte auch keinen Short Ramus haben. Recessed Maxilla ist auch ganz verkehrt. Man ist am Ende des Tages, wenn man dann in den Spiegel guckt, nur ein Low-Tier-Normie. Caro, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und okay. Mit diesen Vokabeln geht es dann sogar weiter, wenn es jetzt um die Tipps der Looksmaxer geht, wie man denn sein Gesicht nun verbessern kann. Allen voran und sehr berühmt und auch in vielen Artikeln besprochen, das sogenannte Bone Smashing. Hier wird jetzt heranwachsenden Jungs erzählt, dass man frühzeitig damit anfangen müsse, sich die Knochen im Gesicht zu demolieren, also mit einem Hammer regelmäßig aufs Jochbein zu hauen, damit man Frakturen hinterlässt, die dann nach der sogenannten Wolf's Claw stärker und definierter nachwächst.
Das habe ich schon mal in meinem Feed gehabt und ganz schnell weiter geskippt, weil ich kann das nicht sehen, wenn jemand mit dem Hammer sich ins Gesicht haut.
Und es soll man bitte so machen, dass es auch kurzfristig anschwillt. Ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht. Dann gibt es das Thumb-Pulling. Ja, das sollte man bitte auch betreiben.
Den Daumen ziehen.
Also den Kiefer vorziehen und den Daumen so unten reindrücken.
Okay.
Genauso wie das Mewing, eines der bekanntesten Methoden. Hierbei soll man die Zunge an den Gaumen saugen, damit man die Jawline definierter bekommt. Und hier mal ganz deutlich gesagt, keine dieser Methoden.
Mühe gerade, guck. Ich mühe gerade.
Sehr schwer, dabei Podcast machen, wenn man mühlt. Ne?
Deswegen sehen wir auch immer aus wie Todesnormies, wenn wir hier Podcast machen.
Ja, wirklich. Aber man muss hier ganz deutlich sagen, keine dieser Methoden wurde wissenschaftlich untersucht und deren Wirksamkeit ist auch nicht bewiesen. Also sag ich euch, auch wenn ich vielleicht kein Chad Alpha bin, also der Prototyp der ultimativen Männlichkeit.
Kann doch sein, dass du einer bist.
Ja, weiß ich nicht, wurde ja jetzt noch nicht gelookmaxed. Naja, dann hängen sie, und das ist der nächste Trick, hinter alle möglichen Wörter einfach das Wort Maxing dran und dann hat es eine neue Bedeutung. Also zum Beispiel Lean Maxing heißt, man erreicht das Ziel eines möglichst geringen Körperfettanteils. Jester Maxing, man macht sich lächerlich und zeigt keine Dominanz im Club. Freud Maxing, man betrügt beim Looks Maxing. Zum Beispiel, wenn man Schulterpads hat, damit die Schultern breiter aussehen. Ne? Das wäre jetzt Freud Maxing zum Beispiel. Oder wenn man Bart stehen lässt, damit man eine stärkere Kontur am Kiefer simuliert. Also da gibt es noch Abstufung, Soft Maxing ist ein bisschen weniger machen, Hard Maxing ist ein bisschen mehr machen, Maxing. Also man kann alles maxen. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das alles ziemlich fatale Folgen haben kann, wenn man sich zum Beispiel mit einem Hammer selber den Schädel demoliert. Oder wie hier in einer Doku, die ich auf ZDF Info gesehen habe, hier ist jetzt ein 20-Jähriger, der Medikamente nimmt, um sein Gesicht zu entwässern, um schmaler auszusehen.
Je mehr Zeit er in Looksmaxing-Foren verbringt, desto extremer werden Finns Selbstversuche.
Das ist Furosemid, ein Diuretikum. Es schwemmt Wasser aus dem Körper.
Du entwässerst deinen Körper, damit dein Gesicht eingefallen aussieht. Und das nimmst du jeden Tag?
Fast. Leider kriege ich davon Krämpfe in Fingern und Füßen. Ziemlich heftig. Aber immerhin sehe ich dann besser aus.
Alles klar. Uff. Also er kriegt Krämpfe. Dass das nicht gesund sein kann, kann man sich ja vorstellen. In der Doku wird dann auch noch von einem Mann erzählt, der sich die Beine hat verlängern lassen. Das ist ein total brutaler Prozess. Beide Beine werden gebrochen.
Das kenne ich von Germany's Next Topmodel. Das hat auch einer gemacht.
Es sind die größten Knochen im menschlichen Körper, die einfach durchgesäbelt werden.
Und dann werden die nämlich gestrickt.
Ja, mit so Marknägeln. Die werden dann in die Knochen implantiert und die werden dann magnetisch in die Länge gezogen.
Ja.
Dabei entsteht entsteht dann so eine neue Knochensubstanz, die den Knochen wachsen lässt. Es ist extrem schmerzhaft, weil einfach der Nerv gedehnt wird, wird in dieser Dokumentation erzählt, für zehntausende Euros, damit man 8 Zentimeter größer ist, weil irgendwelche dahergelaufenen scheiß Luxmaxer sagen, Frauen mögen nur Männer, die 1,83 groß sind und Männer in Nordeuropa sind im Schnitt halt so 1,80 groß. What the hell? Seid ihr wirklich alle bekloppt? Die haben wirklich einen Knall. Also je mehr man da sich reinbuddelt in diese Bubble, desto mehr wird man verrückt. Und mittlerweile fangen Ärzte einfach schon an, vor diesen Methoden auch zu warnen, auch wenn sie legal sind. Bei diesen Extremen checkt man dann halt auch schnell, es geht hier nicht nur um Eitelkeiten oder ähnliches, sondern dahinter steckt natürlich im Kern eine faschistische Ideologie mit Übermenschen, die anderen überlegen und anderen, die unterlegen sind. Alle müssen gleich aussehen. Es ist nicht überraschend, dass Leute wie dieser Calvicula mit Andrew Tate abhängt oder in Interviews mit rechten Journalisten sowas sagt.
It's just embarrassing. Like, how are you fat and you expect to like lead a country? You can't even be in shape, you know?
So you, like, you got, let's say you got a vote. It's 2028.
I'm voting now, for Gavin Newsom.
You're voting for Gavin Newsom.
You can't be that subhuman.
So All right, well, this actually is of a thread with the whole conversation. Because you look at these two candidates. You have Gavin Newsom, worst governor in the country. I think we would all agree. Destroyed his state. Let its main city burn to the ground because of his incompetence. Is a personal, complete derelict, liar, degenerate. But he is good looking. I'll grant you that he's good looking.
Also dieser Calvicula ist Trump-Supporter und zeigt sich hier enttäuscht, weil J.D. Vance aussieht wie ein Subhuman und er deshalb die Demokraten wählen muss. Was ist, also, da komme ich jetzt gerade gar nicht mehr hinterher. Also, das ist die Kritik an J.D. Vance. An einer anderen Stelle sagt er jetzt und wieder, dass er sich aus der Politik raushalten möchte und dass es auch jeder andere junge Mann auch so machen sollte. Und der Grund dafür fand ich auch überraschend.
Charlie Kirk assassination is the prime example of why you should want nothing to do with politics as a young man. Charlie Kirk was a good man trying to better society and they fucking killed him for it.
Okay, also Charlie Kirk fand er jetzt auch ein nice guy, good man. Mm. In einem anderen Interview mit Andrew Callaghan sagt er, dass er keinen Sinn darin sieht, Freundschaften zu pflegen. Also das ist auch nochmal so ein Aspekt, dass sie jungen, heranwachsenden Männern im Internet ausreden, Freundschaften mit Leuten in der echten Welt zu pflegen. Also die saugen die wirklich da rein in diese Internetwelt, voll dieser ganzen kruden Ideen, die natürlich ähnlich wie bei den Bronies, den My Little Ponies Fans, jetzt hier in der Insel-Community wurzelt. Also der Bubble, du hast eben gerade schon angesprochen, aus Männern, die sich unfreiwillig sexuell erfolglos bei Frauen sehen und die Erklärung dieses Problems nicht bei ihnen selbst suchen, sondern eben bei den Frauen selbst. Luxmaxer sind überzeugt davon, dass sich Frauen nur für Äußerlichkeiten interessieren. Frauen kommunizieren nicht ehrlich, die sagen nicht ehrlich, was sie sich von einem Partner wünschen. Es geht ihnen nur um die Äußerlichkeiten und am Ende wollen sie die natürlich wieder dominieren und durchschauen. Also da werden Frauen auch wie so mystische Wesen dargestellt, die man nicht durchschauen kann. Also das Misogynie in Reinform.
Es ist ganz schlimm. Wenn du mal so mitgehst, ich zertrümmer mir jetzt mein Gesicht mit einem Hämmerchen, damit ich dann aufsteige in dieser Rangordnung, die ich mir selber ausgedacht habe, um dann besser auszusehen, um die Frau besser kontrollieren zu können, die mich aber ja nur will, weil ich jetzt besser aussehe. Also das ist ja wirklich alles komplett plemplem.
Stimmt, hinten und vorne gar nichts. Gar nichts. Frauen lieben es, wenn man sich mit dem Hammer ins Gesicht schlägt. Kann man jede Frau fragen. Also das fängt natürlich an mit einem fragwürdigen Männer- und Frauenbild, endet dann aber tatsächlich auch in rechtsextremen Gedankengut. Der Arzt und Psychotherapeut Dirk Stemper hat in einem Artikel von Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass neben den medizinischen Folgen für den Körper es vor allem auch gefährlich ist, was emotional dahinter steckt. Also das nennt er einen dysfunktionalen Abwehrmechanismus, weil hier Körperscham mit Äußerlichkeit bekämpft wird. Und wenn man die zugrunde liegenden Themen nicht behandelt, endet das ultraschnell auch in Depressionen und anderen mentalen Krankheiten. Also da werden unsichere junge Männer angelockt und dann in diesen Sumpf mit reingezogen. Und ich kann gar nicht glauben, was ich da in diesem Rabbit Hole alles mit meinen Hunter Eyes sehen musste. Also da sind solche scheiß Beta-Typen, muss ich Kotzmaxing machen, wenn ich mir das da angucke. Hier mal direkt ins Mikrofon. Also wirklich, fuck you und eure Interpupillar-Distanz. Was soll denn die scheiße Bone-Smashing, Alter? Also geht doch wirklich nicht mehr. Ja, da musste ich mich mal ein bisschen aufrufen.
Darf sich ja jeder Bonesmashen zu Hause, wie er will, aber andere mit reinzuziehen.
Ja, also wirklich, Leute, hört damit auf. Falls ihr da irgendwie in der Bubble seid, kommt raus, schließt die Tabs.
Legt den Hammer weg.
Legt den Hammer weg. Und falls ihr irgendwie Söhne in dem Alter habt, guckt mal nach, ob die irgendwie einen Hammer im Badezimmer liegen haben.
Oder Schlimmeres.
Meine Güte. Ja. Oh, also das war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Eher ein Ab der Gefühle. Und deshalb schließe ich jetzt arschwütend diese Tabs, die wirklich scheußlich waren. Die haben wirklich keinen Spaß gemacht diese Woche.
Nee, ich bin auch ganz aufgewühlt jetzt.
Ja.
Gucken wir mal, was bei mir so ist. Ja, ich bin diese Woche eingetaucht in die Geschichte eines deutschen Hochstaplers.
Ach, wie schön.
Ja, ein ganz aktueller Fall, oder ein recht aktueller Fall. Da habe ich eh so ein bisschen eine Faszination für, weil ich selber sehr zum Imposter-Syndrom neige und mir dieser Gedanke total Anxiety macht, mit so Selbstbewusstsein so ein aufwendiges Lügennetz zu verkaufen und das durchzuziehen. Auf diesen Hochstapler bin ich gestoßen, weil ich in der ARD-Mediathek gesehen habe, dass es eine ganz frische Doku über ihn gibt, namens Holt, der Windkraftschwindler. Und da habe ich mich mal ein bisschen zu eingelesen. Nach Tinder-Swindler und Inventing Anna und Co. auf Netflix gibt es jetzt mal eine deutsche Doku über einen deutschen Hochstapler und der heißt Hendrik Holt.
Und der musste sich ein neues Thema aussuchen, weil Tinder war schon besetzt und hat er sich Windkraft genommen.
Genau. Und ja, um dich direkt mal in den Bann zu ziehen von Hochstapler Hendrik Holt, hier mal ein kleiner Eindruck, was er selbst so sagt und wie andere ihn beschreiben.
Die Milliarde, das Ziel der Milliarde, das habe ich für mich schon mit 18 Jahren ausgegeben.
Wenn man nach Hendrik Holt gegoogelt hat, ist man relativ schnell auf ein Instagram-Profil gestoßen. In seinem Jet-Set-Leben, Mann von Welt, immer unterwegs, mit einem Glas Champagner in der Hand.
Luxus war überall hier zu spüren.
Ja, was ist dein erster Eindruck von Hendrik Holt?
Ich will den nie treffen und ich will nie mit dem reden. Und ja. Ich will mal einen Luxmaxer auf den jagen, da könnte bestimmt auch ein paar.
Meinst du, ich finde halt selber so ein bisschen Luxmaxer-Vibes?
Ja. Ach, ist das heute die große toxische Männerfolge hier bei Too Many Tabs?
Ja, erraten. So ist es. Also erinnert komplett, also das ganze Äußere hier mit Anzug, so zurückgegelte Malfoy-Haare, komplett an so einen windigen Business-Coach, finde ich, mit so Löwen-Mindset.
Der auch ein bisschen zu oft im Solarium abhängt.
Ja, ich habe erst gedacht, hä, wo haben die denn die Bilder her? Also das ist ja eine ARD-Doku über einen verurteilten Hochstapler.
Ja.
Wo sind diese Bilder entstanden von ihm?
Da sind jetzt so Kameramänner
Anzug,
offensichtlich irgendwie mit ihm mal in einem Auto gewesen.
Ja, in Privatjets, bei der Jagd, alles gibt's. Und tatsächlich steht er selbst in dieser Doku selbst vor der Kamera. Und wie das passiert...
Nochmal seine Seite der Geschichte, oder was?
Ja, pass auf.
Ich komme jetzt gerade aus der JVA zum offenen Vollzug. Da kehre ich dann heute nach dem Dreh wieder hin zurück.
Also der ist Freigänger quasi, er ist im offenen Vollzug. Und immer wenn er dann raus darf aus dem Gefängnis, trifft sich eben dieses ARD-Team mit ihm und filmt ihn. Und da bin ich jetzt, muss ich sagen, so ein bisschen hin und her gerissen.
Das ist also so typisch und auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass wirklich die übelsten Ganoven und Verbrecher kriegen alle ihr eigenes Format. Also wenn man heute bei Netflix irgendwie ein Special haben will, dann muss man nicht besonders lustig oder talentiert sein, sondern muss man Serienmörder sein.
Ja.
Na, und dann werden die so glorifiziert. Das hatten wir auch neulich schon mal hier bei der Doku mit der talentierte Mr. F. Warum ist dieser Mr. F auf dem Filmplakat und nicht die zwei Studenten gewesen?
Ja, das stimmt. Spielt da so ein bisschen mit rein, ne?
Ja.
Ja, hier geht's offensichtlich, also um ihn. Und ich bin da ein bisschen hin und her gerissen gewesen am Anfang, weil ich dachte, naja, einerseits, ich will ja wissen, wie ist so ein Typ drauf, so ein Hochstapler, der sowas durchzieht, zu dem wir gleich noch kommen. Andererseits hat er eben in dieser Doku so eine krasse Plattform für Selbstdarstellung. Ja, zieht er irgendwie sein Gentleman-Business-Life-Ding durch. Ja,
man offensichtlich denkt so, mag ein Hochstapler gerne vor Kameras stehen.
Exakt. Naja, aber dazu kommen wir später noch. Erstmal, was natürlich auch direkt auffällt, wenn man ihn so sieht, Hendrik Holt ist sehr jung, 1990 geboren, in Haselünne im Emsland. Und dort hat er auch Abitur gemacht und dann hat er in Osnabrück Jura studiert und in Andorra BWL, beides allerdings ohne Abschluss. Aber er hat es ja auch so recht weit gebracht. Und das ist wirklich eine ganz unglaubliche Geschichte, wie hier die Beschreibung der Doku sagt, einer der spektakulärsten Wirtschaftskrimis der jüngeren Geschichte. Und zwar hat dieser Hendrik Holt sich ausgegeben als erfolgreicher Projektentwickler, der auf dem Land Windparks plant. Nur hat er alles daran gefälscht. Zum Beispiel sowas wie Erklärungen von Gemeinden, dass die Flächen ausweisen für diese Windparks, also quasi die Grundgenehmigungen für ein solches Projekt. Das gab es nie, zum Beispiel. Oder auch mal Pachtverträge mit Bauern, dass auf ihrem Land diese Windräder stehen dürfen und so weiter und so fort. Er hat einfach so getan, als hätte er alle nötigen Unterlagen zusammen und hat dann diese fertigen Windparkpläne, quasi dieses Projekt, so zusammengeschnürt und an Investoren verkauft, oft Energiekonzerne aus dem Ausland, die eben in Deutschland gerne Windräder aufstellen wollten.
Da muss man auch erstmal drauf kommen.
Ja, und das ist niemandem aufgefallen.
Dass man hätte nur mal vorbeifahren müssen und gucken, da sind gar keine Windräder oder nicht mal der Platz.
Na, es geht eher um die Pläne dafür. Ah. Also er wäre quasi nicht daran beteiligt, diese Windräder dahin zu bauen, sondern er plant quasi diesen Park und verkauft dann dieses Projekt. Hatte aber eigentlich nichts. Also hat aus nichts Geld gescheffelt ohne Ende. Und es ist niemandem aufgefallen. Erstmal. Zu Henrik Holt selber. Also wie kommt er da hin? Er kommt aus einer Unternehmerfamilie. Sein Vater war Bauunternehmer. Er ist der älteste Sohn von 6 Kindern. Und einen frühen Dämpfer für ihn gab es wohl für ihn und seine Familie, als der Vater in den 2000ern Insolvenz anmelden musste. Da war Henrik gerade 13. Und dazu steht schon eine Einsagung in einem langen Spiegelartikel über ihn von 2020, den ich dazu gelesen habe. Die Firma seines Vaters musste kurz nach der Jahrtausendwende Insolvenz anmelden. Damals war Holt Junior 13 Jahre alt. Für die ganze Region sei die Insolvenz des Bauunternehmers ein schwerer Schlag gewesen, schrieb Holt in seiner Einlassung. Das war sicher übertrieben, aber Bescheidenheit gehört nicht zu den charakterlichen Stärken des Mannes aus Haselünne. Er überschätzt sich gern und tritt großspurig auf. Henrik war schon immer so und machte auf dicke Hose, sagt eine ehemalige Mitschülerin.
Aha. Ja.
Und dieses Verhalten zieht sich durch sein Leben. Wie gesagt, er hat ja sein Studium abgebrochen, mit 21 Jahren aber schon die Holt Unternehmensgruppe gegründet. 2014 hat er mal geplant, einen Autohof zu bauen an einer Schnellstraße. Daraus wurde aber nichts. Und jetzt hat er in dieser Zeit, wo er da so loslegen wollte, auch Heinz L. kennengelernt, der 34 Jahre älter war, also heute so um die 70. Und der wurde Opi genannt. Dieser Heinz, aka Opi, war jetzt ab jetzt so sein Komplize. Der war selber geschäftlich nicht so erfolgreich, kannte sich aber in der Windbranche aus, was jetzt Henrik sehr gelegen kam. Und beide waren dann zusammen unterwegs als so ein Duo Infernale mit Anzug und Einstecktuch und zurückgegelten Haaren, dieser Henrik Holt und dieser Opi. Und dann hat er diesen Opi auch an seiner Firma beteiligt. Tatsächlich haben die beiden bei einem Windparkprojekt mitgemacht, was später an E.ON verkauft wurde. Das war das einzige regulär abgewickelte Windparkgeschäft in deren Leben. Und dadurch kam halt, am Anfang kam einmal Geld rein und dann hatten sie eine Grundlage für alles, was dann kommen sollte. Henrik Holt hat in diese ganze Bescheißerei seine komplette Familie mit reingezogen.
Shit.
Zum Beispiel seine jüngere Schwester, die hat erst für ihn so Studijob-mäßig gejobbt und hat danach ihrer Verhaftung gestanden, dass sie dafür zuständig war, die ganzen Unterschriften zu fälschen, die ihr Bruder und dieser Opi brauchten. Im Detail lief jetzt zum Beispiel so ein Scam so ab. Es gibt irgendeinen ausländischen Energieversorger oder auch einen deutschen, wie E.ON, und die wollen in deutsche Windparks investieren. Aber es gibt eben kaum Bauern, die sagen, ihr könnt unser Land dafür haben. Wir verpachten euch das. Und es gibt auch kaum Gemeinden, die das wollten. Und die Bundesregierung war da auch nicht so hinterher, was Windkraftausbau angeht. Also eigentlich keine gute Ausgangslage. Aber irgendwie hat dieser Henrik Holt das alles wie durch Zauberhand, diese ganzen Probleme aus der Welt geschafft und möglich gemacht. Und hat so ein paar echte Verträge geschafft, mit so Bauern im Emsland zum Beispiel zu machen. Und dann erzählt auch so ein Bauer, da kam der irgendwie an mit seinem Anzug, da silberner Mercedes, Geldscheine offen im Auto. Henrik Holt trat auf wie ein britischer Adliger mit merkwürdigem Siegelring am Finger. Aber diese Bauern haben teilweise mitgemacht, weil denen dieses Geschäft super lukrativ erschien, wenn die am Ende an diesem Strompreis mitverdienen können, an dem Strom, der erzeugt wird. Und einige Bauern haben ihm unterschrieben, obwohl Henrik die ganze Zeit wusste, die Kommune erlaubt das nicht. Also es ist scheißegal, was diese Bauern sagen.
Oh mein Gott.
Und für die Bauern, die nicht unterschreiben wollte, hat er sich auch was überlegt. Er hat einfach die Bauern aus der Gegend ins örtliche Landgasthaus zum Infoabend eingeladen. Das musste er erstmal bringen. Ja, es gab lecker Bratkartoffeln und Schnitzel und Pommes. Und dann haben sich alle in eine Teilnehmerliste eingetragen mit Unterschrift. Und diese Unterschriften tauchten dann später wieder auf gefälschten Verträgen auf. Hat er sich ergaunert bei Schnitzel und Pommes einfach. Und so hat er sich das zusammengeklaubt, alles was er brauchte und so getan, als würde er echte Windparks planen. Also er hatte die gefälschten Pachtverträge, er hatte gefälschte Schreiben von Kommunen und Landräten über mögliche Projekte, dann hat er noch hier und da ein paar Zeichnungen anfertigen lassen, ein paar Studien, damit das alles glaubwürdiger rüberkommt. Ein paar echte Papiere hat er, wie gesagt, auch. Und wo noch eine Unterschrift gefehlt hat, hat er ja da seine kleine Schwester einfach dran gesetzt. Die hat das dann gefälscht. Und bald hat seine halbe Familie an diesen Fälschungen mitgearbeitet. Der Bruder war der IT-Freak in der Familie. Der hat einfach Dokumente produziert und Vollmachten und Erklärungen. Die Schwester hat dann am Ende die Unterschrift drunter gesetzt. Und wenn es eng wurde, haben aber auch alle mal mitgeholfen bei diesen Unterschriften. Sie hatten so eine Art Fälscher, Familienfälscherwerkstatt mit Laserdrucker und Leuchtbrettern zum Abpausen. Und das hatten sie in einem Haus in Osnabrück, ausgerechnet schräg gegenüber der Staatsanwaltschaft. Also dieser Thrill. Ich würde schon sterben, wenn ich einen Fake-Info-Abend im Brauhaus durchziehen müsste, zu einem Windpark, den es nicht gibt, dann meine ganze Familie mit reinziehen und noch gegenüber von der Staatsanwaltschaft am Laserdrucker sitzen.
Und der macht das, ohne mit der Wimper zu zucken.
Und die Pläne von Henrik Holt und seinem Partner wurden jetzt immer größer. Nach außen hin wurde Henrik Holt auch immer erfolgreicher. Er hat nämlich, nächster Trick, auch einfach eine eigene PR-Agentur noch aufgemacht, die dann immer wieder neue Erfolgsmeldungen über Projekte in Andorra und Simbabwe und sowas rausgegeben hat.
Was für ein Uffris, nee.
Naja, es hat sich schon gelohnt, wie wir gleich erfahren werden. Er hat nämlich dann tatsächlich Energiekonzerne überzeugt. Und zwar SSE aus Schottland, CEZ aus Tschechien und Enel aus Italien. Die haben ihm das abgekauft, diese Erfolgsgeschichte, die er selber inszeniert hat, und haben ihm 2019 etwa 12 Millionen Euro Anzahlungen für angeblich fertig entwickelte Windparkprojekte überwiesen. Und jetzt hast du 12 Millionen auf dem Konto für Fake-Windparks, die es nicht gibt. Was machst du jetzt damit? Wie Henrik Holt selber über sich sagt, liegt ihm jetzt eigentlich an dem Geld, liegt ihm eigentlich gar nicht so viel.
Er macht es für die Sache.
Mir liegt persönlich am Geld, außer dass ich es als Dimension begreife, meinen Willen umzusetzen, relativ wenig. Ich bin kein Mensch, der am Geld hängt.
Nee.
Er ist überhaupt kein Mensch, dem was am Geld liegt.
Ich mach's nicht fürs Geld, ich mach's für den Betrug an sich.
Ich kann dir nur sagen, was er mit dem Geld gemacht hat, mit den 12 Millionen. Henrik Holt wohnte wochenlang in einer Suite im Adlon und ging erstmal shoppen. Nach der Verhaftung stellte die Staatsanwaltschaft Luxusgüter, Bargeld und Immobilien im Wert von 3 Millionen Euro sicher. Darunter 3 Bentleys, ein Porsche, ein Mercedes AMG, 2 Rolex-Uhren im Wert von 90.000 und 21.000 Euro. In der Gemeinde Barkum ließ Holt neben bescheidenen Einfamilienhäusern eine Villa errichten mit großer Auffahrt, Säuleneingang sowie einem Whirlpool auf dem Balkon. Und das alles von Windparkprojekten, die es nicht gibt. Es ist wirklich komplett absurd. Und es ist total absurd, wie Henrik Holt sich in dieser ARD-Doku darstellt. Er ist ein verurteilter Anlagebetrüger. Er benutzt jetzt halt diese Doku, um dieses Bild von, ich bin in erster Linie Geschäftsmann, einfach durchzuziehen. In diesem Gentleman-Anzug.
Das ist so dreist. Du bist schon verurteilt.
Ja, ja.
Wie kann man das machen?
Und er wird eben von diesem Filmteam in den absurdesten Situationen gefilmt. Er ist einmal Orgel spielen in der Kirche, dann ist er mal im Videocall aus der JVA Heidering, aber sie stellen ihm so ein Kaffeegedeck vor den Bildschirm, sodass es aussieht, als säße er mit am gedeckten Kaffeetisch. Mal ist er echt im Restaurant, aber immer so ganz piekfein und luxuriös auch eingerichtet und gestellt. Also man zielt natürlich offiziell darauf ab, ihn in dieser reicher Geschäftsmann-Pose zu zeigen, was natürlich auch ein stilistischer Trick sein kann, um eigentlich darzustellen, wie windig der ist. Kann man auch so sehen. Wie gesagt, bin ich zwiegespalten. Er ist oft im Bentley unterwegs, gefahren von seinem Fahrer und gibt dann so Mindset-Zitate von sich auf dem Rücksitz. Steigt er auf einmal aus, macht Selfies mit Zigarre vor seinem Bentley, steigt wieder ein. Also das scheint irgendwie wenig Reflexion bei dem selber zu sein. Oder er plant vielleicht einfach schon seine Karriere als Business Coach. Und er wird zum Beispiel auch bei dieser komplett absurden Situation gezeigt.
Mein erstes Stück Wild habe ich mit 8 Jahren erlegt. Dann habe ich einen Fuchs geschossen im Garten meines Großvaters, raus aus seinem Jagdzimmerfenster. Er stand hinter mir, er musste mich ein bisschen halten, weil der Rückstoß natürlich kam, ausgelöst von dem Schuss. Und ansonsten einfach durchatmen und den Schuss langsam kommen lassen.
So.
Warum muss ich mir das angucken, wie jemand so zu einer Hauptfigur von so einer Dokumentation hochstilisiert wird. Ja, fast wie so ein heroischer Held, wie der dargestellt wird. Ein Mastermind,
er dreht sich dann
ein Genie.
Er dreht sich dann so in die Kamera und sagt so, sauber erlegt, Weidmannsheil. Und dann sitzt er noch unten vor diesem Hochsitz und spielt Keyboard im Wald. Also er ballert mit einer Waffe in den Wald und erzählt dabei, wie er mit 8 schon die Füchse abgeknallt hat und fährt dann wieder ins Gefängnis. Es ist so absurd, diese ganze Situation. In der Doku kommt übrigens oft seine Freundin auch zu Wort, die ihm irgendwie verfallen ist. Vielleicht auf I-Can-Fix-Him-Modus, weiß ich nicht. Die haben gedatet.
Girls, dump him.
Yes, die haben gedatet schon vor seiner Verhaftung. Und die hat ihm dann Briefe ins Gefängnis geschrieben.
Also wirklich, wie kann man so viele Red Flags ignorieren?
Absolut. Und pass auf, es wird noch schlimmer. Es ist wirklich sehr interessant, wie unterschiedlich die Darstellung dieser romantischen Briefwechselsituation im Gefängnis sind.
Jetzt sitzt du in dieser Zelle, nehmen wir das hier als Beispiel. Und du hast ja nichts. Du hast kein Telefon, du hast am Anfang kein Fernseher, du hast Stift und Papier. Ich habe mir dann überlegt und habe einfach gesagt, jetzt schreibst du deine Kontakte, insbesondere Frauen, weil an anderen Kontakten hatte ich da sowieso kein Interesse, schreibst du einfach mal alle an. Und dann guckst du mal, was passiert. Und da muss ich sagen, da war doch der Schriftwechsel doch recht angeregt und auch positiv.
Er hat keinen Kontakt zu mir aufgenommen, ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen. Für mich gehörten wir die ganze Zeit zusammen. Die Situation hat es einfach nicht zugelassen.
Ich habe das wirklich schematisch und auch systematisch gemacht und habe zu Besuchen eingeladen. Ja, ich hatte viel Kontakt mit vielen Frauen. So. Und jetzt hatte ich ja wirklich Zeit, das zu ergründen.
Das labert,
wer ist aus welchen Motiven bei
und
mir?
Sie ist in love.
Wer kommt jetzt? Und was wollen die?
Pass auf.
Im Oktober 2020, da war ich bei ihm unten irgendwo im tiefsten Keller und dann da das Wiedersehen. Und hinter ihm stand ein Beamter und hinter mir stand auch ein Beamter. Die Türen waren von allen Seiten abgeschlossen. Trotzdem war es toll, sich wiederzusehen. Er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Und da habe ich ihm halt auch gesagt, dass er nicht alleine ist.
So, und jetzt geht's aber weiter. Wie in jedem Auswahlprozess wird dann die Spreu vom Weizen getrennt.
Was?
Wo am Ende,
wie
eigentlich
auch noch
in jedem Bieterprozess, am Ende eben der Höchstbietende gewinnt.
Was ist das für ein Ekelpaket?
Girl, run!
Wirklich?
Wirklich, er ist wirklich auf Bachelor-Modus im Gefängnis und schreit mal alle Frauen an und dann trennt sich die Spreu vom Weizen.
Der ist für mich unter den 10 schlimmsten Menschen.
Weißt du was, die hat ihn geheiratet im
Nein!
Gefängnis.
Nein! Erzähl mir sowas
und
nicht.
Und sie haben ein Kind jetzt.
Nein!
Und dieser ganze absurde Handlungsstrang, diese Dating-Geschichte wird jetzt in der Doku auch noch miterzählt. Also, der Typ ist maximal schlimm und unsympathisch, aber immer noch auf diesem Dampfer. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, also vorher und aber auch, als es illegal lief. Die einzige, die ihn irgendwie in der Doku shadet, ist seine eigene Oma. Die sagt dann sowas wie, den hättet ihr früher mal untersuchen lassen.
Ja, Henrik war sehr lebendig, wollte alles wissen und anti-autoritär erzogen. Hörte für keine 2 Pfennig. Und im Kindergarten war der auch so unruhig. Ne? Und ich sagte, ihr müsst den doch mal untersuchen lassen, was mit dem Jungen ist. Geht er doch mal mit zum Psychiater oder so. Ne? Ja, er ist ein ganz intelligentes Kind. Er muss seine Grenzen wissen. Ne? Ja, ich sage, und? Wo sind die?
Wo sind die Grenzen, hat die Oma schon damals gesagt.
Omas haben immer recht.
Die musste man untersuchen lassen. Also die Oma hat es anscheinend schon früh gecallt und der Rest der Welt irgendwie erst später. Zu dieser Zeit, als nämlich Henrik Holt und dieser Opi noch mit Bentley zwischen Adlon und Whirlpool hin und her gefahren sind, da liefen bereits so erste Kontrollen, die dann das ganze Lügenkonstrukt zum Einsturz gebracht haben. Es landete nämlich bei einer Gemeindemitarbeiterin ihre eigene Fake-Unterschrift auf ihrem Schreibtisch, auf einem Dokument, das sie vorher nie gesehen hatte, als nämlich eins dieser Projekte sich dort genauer angeschaut wurde. Und dass das Ganze irgendwann auffliegen musste, war wohl Holt und diesem Opi von Anfang an klar. Sie haben in abgehörten Telefonaten über den Tag X geredet, wenn alles auffliegt. Da müssen alle Deutschland verlassen, die ganze Familie. Sie haben Konten im Ausland voreröffnet, sind nach Andorra gezogen, haben zur Sicherheit sich überlegt, noch in den Libanon zu ziehen, weil die kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland haben, haben sich dann noch um Diplomatenpässe aus Simbabwe bemüht. Also sie haben wirklich sich versucht abzusichern, bevor der große Tag kommt, haben aber auch ihren größten Coup aller Zeiten geplant. Rund 12 Millionen hatten sie ja schon erbeutet durch diese Fake-Projekte. Und jetzt ist Holt aber nach Berlin gekommen, um seinen allerletzten Coup einzufädeln. Und dabei wollte er mehr als 100 Millionen Euro einkassieren und sich dann eben rechtzeitig ins Ausland absetzen, was er nicht mehr geschafft hat. Er hat eine riesige Pipeline geplant mit neuen Fantasieparks und auch alle bis dahin gefälschten Windparks sollten da irgendwie drin enthalten sein. Die hat er dann nochmal verkauft, so ungefähr. Und ist noch einen Step weiter gegangen, was ich komplett unglaublich finde, nämlich Richtung Politik. Er hat gesagt den Ermittlern, damit das jetzt klappt, dieses Megaprojekt, brauche ich jetzt Unterstützung aus der Politik. Also hat er sich an einen befreundeten Junge Union-Bro gewandt, Benedikt Pöttering, Sohn des CDU-Politikers und ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments Hans-Gerd Pöttering. Und der war eben Lobbyist und hatte gute Kontakte in den Berliner Politikbetrieb, besonders zu CDU-Abgeordneten. Und so kam es dann, dass dieser Hochstapler zusammensaß in einem Club für Bundestagsabgeordnete und sein Projekt Munich vorgestellt hat, sein Gigaprojekt, wo er 100 Millionen mitmachen wollte. Und da saß er dann zusammen mit den CDU-Bundestag-Abgeordneten Jan Metzler, Markus Uhl und Johannes Steiniger, die aber alle sagen, sie hätten das Projekt nicht unterstützt. Christian Lindner ist mal kurz vorbeigeschaut, war aber wohl zufällig da und hat auch kein Interesse daran gehabt. Und auch ausländische Großinvestoren, die alle gesagt haben, mega geil. Und er hat dann auch noch versucht, im internationalen Politikbetrieb das nach vorne zu pushen. Er hat am Tisch gesessen mit der EU-Energiekommissarin und mit dem ehemaligen US-Außenminister John Kerry. Also er hat quasi wirklich einfach versucht, die höchste Riege, die höchsten politischen Kreise für seine Fake-Ideen zu begeistern. Dabei hätte laut Ermittlern eine Google-Recherche ausgereicht, um zu erkennen, dass diese Holt Energy AG, diese Firma, einfach eine Hülle war mit nichts und die Vorstandsvorsitzende seine kleine Schwester war. Also, das ist ein kompletter Fake. Oh,
dass das geht.
Ja, und dann ging es halt vor Gericht wegen verschiedenster Vergehen und ist dann wegen Betrug erstmal zu einer Gefängnisstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Und noch mehrere Verfahren folgten. Er wurde 2022 wegen Banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu 7,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. War erst in der JVA Oldenburg. Side-Fact, er wurde 2023 nochmal zu 8 Monaten Haft wegen Verleumdung von Jens Spahn verurteilt. Den hat er auch noch reingezogen, kann man auch nochmal nachlesen.
Da das ist der einzige Fakt daran, der mir ein bisschen gute Laune bereitet.
Das war im Zuge dieser Corona-Masken-Geschichte.
Ah ja.
Da war der irgendwie auch drin verwickelt. Dann saß er nochmal 2023 in der JVA Berlin-Moabit, 24 in Heidering und eben im April 2025 erhielt er Hafterleichterungen, weshalb er jetzt sowas machen kann wie nebenbei noch eine ARD-Doku. Also alles in allem, es ist ein spektakulärer Wirtschaftskrimi und es macht einen einfach auch wütend, sich das anzugucken, weil dieser Typ so ein Horrortyp ist. Einfach absurd, wie er da seine ganze Familie mit reingezogen hat und erst im extremen Luxus gelebt hat und jetzt dort gelandet ist in der ARD.
Oh mein Gott.
Kann man sich gut mal angucken, aber wie gesagt, ja, ich habe irgendwie Mixed Feelings dazu.
Mixed Feelings ist das Stichwort der heutigen Folge. Ich muss sagen, ich bin mit besserer Laune reingegangen heute als wieder raus. Aber weißt du, worauf ich mich freue? Am Freitagabend ZDF einzuschalten.
Ja.
Um 23 Uhr. Weil da machen wir das ja alle gemeinsam. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Nicht
hier.
So schnell.
Sondern, so schnell, Freundchen.
Sondern, was haben wir denn noch?
Was haben wir denn noch?
Ach so, ja, ich habe vergessen, es tut mir
der
leid.
Der Papst tanzt gleich im Kettenhemd. Cross-Promo.
Scheiße.
NDR Cross-Promo.
Für alle, die die großen und kleinen Fragen der Psychologie auf den Grund gehen wollen, empfehlen wir diese Woche den Podcast Die Lösung. Dort gehen die Hosts Verena Phoebe Fiebiger und Sophia Seiler gemeinsam mit den PsychotherapeutInnen Sina Hagiri und Nike Hilber den Fragen des Lebens auf den Grund.
Zum Beispiel klären sie Fragen wie, soll ich meinem Arbeitgeber von meiner psychischen Erkrankung erzählen? Oder was passiert, wenn wir zu kritisch mit unserem Aussehen sind? Kannst du auch mal die Luxmaxer vielleicht drauf ansetzen auf diesem Podcast.
Ach ja.
Alles
ich sag
mit
den Bescheid.
Expertise aus der Verhaltens- und Tiefenpsychologie. Und ganz nach dem Motto, es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Hört doch da mal rein in den Podcast Die Lösung. Findet ihr in der ARD Sounds App und überall da, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
So, können wir jetzt weitermachen mit der Verabschiedung? Jetzt haben wir Cross-Promo gemacht.
Jetzt
ich habe ja schon
tschüss.
So halb angefangen. Ne?
Ja.
Also falls ihr da draußen Rabbit Holes habt, dann könnt ihr die natürlich jederzeit bei uns loswerden. Entweder an toomanytabs@ndr.de oder aber an unsere Socials, Caro. Wie heißen die denn?
Du heißt @miguelraua und ich heiße @carovorbs. Folgt uns rein, schreibt uns gern und wir haben zusammen eine gute Zeit.
Alles klar. Du bist ein bisschen müde, aber du hast ja auch viel gearbeitet, ne? Für den großen Tag am Freitag. Da stehen wir alle schon in den Startlöchern.
Du hast aber auch schon müde, Hunter Eis, hier
ja,
gegenüber.
Ja, ja, aber ich habe keinen Grund dafür. Ich bin aber einfach schlecht geschlafen.
Naja. Und wir haben uns jetzt hier eine halbe Stunde toxische Männer um die Ohren gehauen.
Oh, richtig, meine Güte.
Jetzt machen wir mal was Schönes.
Feierabend auf den roten Knopf hier drücken und dann ist hier Zappe.
Vielleicht noch so ein Andrew Tate-Video zum Runterkommen oder so.
Ja. Und wir sehen uns hier am 18. April.
Bei der CO
Pop.
Genau.
In der Limuha. Bis dahin.
Limuha.
Tschüss.
Tschüsschen.
Hallo?
Nee.
Hallo?
Tschö.
Hallo?
Tschüss.
Wir sind alle weg.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.